Sarabak, Knecht, Herbstich, Ramonschak, es geht um die bevorstehenden Wahlen.
Schönes Wochenende, Marcel.
Du sagst immer, auch am Montag.
Und nun, das Dossier.
Das Potenzial ist nicht weg, nur Menschen sind verunsichert. Ich verstehe das auch. Wir haben in Thüringen zum Beispiel viel enttäuscht. In Brandenburg ist die Koalition zerflogen, da sind von uns Leute ausgetreten. Und dadurch haben viele natürlich so ein gewisses Misstrauen entwickelt. Und da muss man einfach sagen, ja, als wir damals angetreten sind, waren wir eben eine blutjunge Partei. Wir kannten nicht die Menschen, die für uns kandidieren, konnten wir gar nicht, teilweise zumindest. Inzwischen gibt es uns seit über 2 Jahren. Wir haben natürlich jetzt ganz andere Kriterien und Maßstäbe anlegen können für die, die bei uns kandidieren. Und wer unsere Spitzenkandidaten erlebt, der sieht das auch. Und die haben, sag mal, die wollen das, was wir als Bundes-WSW, auch was ich möchte, nämlich, dass sich in Sachsen-Anhalt wirklich was verändert. Und deswegen ist für uns ja auch völlig klar, dass wir diesen CDU-Mann nicht wählen werden. Und ich denke, je deutlicher im Wahlkampf wird, was wir wollen und dass wir vor allem auch verlässlich sind, desto eher haben wir die Chance, auch die Menschen zurückzugewinnen, die uns immer noch mit Sympathie sehen, aber aktuell eben in den Umfragen nicht mehr angeben, dass sie uns wählen würden.
Es soll also ein Lagerwahlkampf werden, das BSW gegen die AfD, aber auch gegen die sogenannten Brandmauerparteien, wie Sie es, glaube ich, gestern Abend genannt haben. Was schätzen Sie, wie viel Potenzial könnte da drin sein, wenn man das voll ausschöpfen könnte, dieses Potenzial an Wählerinnen und Wählern?
Also viele Menschen wünschen sich Veränderungen. Also einfach, weil Sachsen-Anhalt, erstmal ist im Land unheimlich viel schiefgegangen. Das Land hat ja wirklich so die rote Laterne, ganz viele Abbrecherquoten an den Schulen, ganz viel Armut, Altersarmut, Kinderarmut. Also im Land läuft vieles schief. Aber vor allem natürlich auch bundespolitisch. Also wir sehen ja, wir haben eine Regierung, das ist wirklich die letzte Katastrophe. Und auch wenn jetzt inzwischen selbst die CDU darüber diskutiert, ob sie diesen Merz nicht vielleicht lieber loswerden sollte, realistisch wird die, vor den Wahlen werden die Merz nicht stürzen. Aber eine gute Chance besteht, wenn die CDU ihre Ministerpräsidenten verliert, also auch in Sachsen-Anhalt den Ministerpräsidenten verliert, dann ist eine realistische Chance, dass wir Merz loswerden. Und das ist tatsächlich natürlich eine ganz wichtige Frage, weil der Mann ruiniert Deutschland, er zerstört unsere Industrie, er setzt all das fort, was in der Ampel schon falsch gelaufen ist. Aber vor allem auch, er könnte uns wirklich in einen richtig großen Krieg führen. Also das wird immer beängstigender. Und deswegen, ja, wenn man sich die Umfragen anguckt, ist ganz klar, wenn wir nicht reinkommen sollten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es eine neue Brandmauer-Koalition gibt. Die Linke hat ja schon gesagt, sie macht da mit.
Mit der CDU,
also die wird die tolerieren. Die CDU will ja nicht mehr der Linken regieren, aber die Linke bietet sich eben dann auch für alles an, was irgendwie auf der AfD-Verhinderung hinausläuft. Also wird sie den CDU-Mann wählen. So, und wenn, da wird sich gar nichts ändern. Wenn wir reinkommen, ist die Chance sehr, sehr groß, dass es eine Mehrheit dagegen gibt. Und wir sagen, wir wollen einen überparteilichen Ministerpräsidenten, aber wir wollen natürlich auch, dass eine Partei, die von vielleicht 40% der Menschen gewählt wird, dann auch in diese Regierung einbezogen wird, weil es ist einfach völlig irre, immer mehr und immer größere Teile der Wähler einfach auszugrenzen, denen den ausgestreckten Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, es interessiert euch uns nicht, wie ihr wählt. Dann hat die AfD tatsächlich irgendwann die absolute Mehrheit. Dass sie sie diesmal bekommt, glaube ich nicht, weil wir hatten eigentlich immer das Phänomen, dass die AfD vor den Wahlen, in den Umfragen, teilweise sogar hochgeschrieben wurde mit dem Aspekt, quasi die Gegenkräfte zu mobilisieren, damit die alle zur Wahl gehen. Das heißt, man muss davon ausgehen, die AfD wird stark abschneiden, aber sie wird etwas weniger haben als jetzt in den Umfragen. Und das heißt, nur wenn wir reinkommen, gibt es einen Wechsel.
Glauben Sie eigentlich, dass die CDU irgendwann kippen könnte, also die Brandmauer einstürzen lässt, um vielleicht der AfD NATO-Treue, Transatlantizismus abzuschöpfen, um dann mit ihr so eine Art Magdeburger Modell von rechts zu kreieren?
Sehen also, Sie da diese Chance? Wenn die CDU intelligent wäre, hätte sie das längst gemacht.
Sie sagen wäre, aber...
Weil diese Kräfte gibt es ja in der AfD auch. Mhm. Also es gibt in der AfD beides. Es gibt tatsächlich Leute, ich glaube auch, dass die das ehrlich meinen, die wirklich für eine andere Außenpolitik werben, auch für eine andere Energiepolitik. Aber es gibt natürlich die Transatlantiker, die sind ja ganz, die haben sich auch immer wieder artikuliert, die sind für Aufrüstung, die sind dafür, sich auf jeden Fall sozusagen an den Rockzipfel von Donald Trump zu hängen. Also da sitzen sie dann gemeinsam mit Herrn Merz. Also das ist ja gar nicht so, die AfD hat beides und man hat ihr bisher ermöglicht, weil man sie immer in die Opposition gedrängt hat, weil man sie immer ausgegrenzt hat, dass sie eigentlich völlig unvereinbare Positionen gleichzeitig vertreten kann auch, weil sie muss sich ja nicht bewähren. Und tendenziell in der Opposition setzt sich dann auch eher natürlich die Oppositionelle, also die Proteststimme durch. Wenn man sie eingefangen und integriert hätte, und ich meine, dieses politische System heute hat da enorme Mechanismen, ja. Das haben wir in Thüringen ja nun auch leidvoll erlebt, eine Partei quasi aufzusaugen und auch zu verändern dadurch. Natürlich würde das mit der AfD genauso passieren. Und zum Beispiel bei der ganzen Frage Sozialabbau. Ich habe mir mal das Rentenkonzept der AfD angeguckt. Das ist interessant, weil es gibt ja AfDler, die sagen, sie wollen das österreichische Modell. Das wollen wir ja auch. Würde ich sofort mit der AfD zusammen durchsetzen. Aber wenn man ihr Wahlprogramm anguckt, da steht das nicht drin, sondern da steht so ganz vage was drin von auch Politiker sollen einzahlen, Selbstständige nicht, bei den Beamten ist auch nicht so klar. Und dann steht was von Kapitalvorsorge und Aktienmärkten und all dem, wo sich BlackRock und Co. freuen. Also es gibt viele Positionen, bei Bürgergeld ja auch, die AfD sagt ja auch, Bürgergeld also muss weg, nach einem Jahr Arbeitslosigkeit, Verpflichtung zu gemeinwohlorientierter oder gemeinnütziger Arbeit.
Die Kettensägen sozusagen.
Ja, und ich meine, das betrifft ja jetzt ganz viele Menschen, die zum Beispiel Industriearbeiter sind. Ich war gestern ja auch in Leuna, in diesem Chemie, großen Chemiestandort, da geht die nackte Angst um. Ja. Und die sagen mir auch, bei der Energiepolitik jetzt, wenn die sich fortsetzt, ist da irgendwann nichts mehr. So, und das heißt, wenn man das AfD-Programm umsetzt, heißt das, diese Menschen würden nach einem Jahr Arbeitslosigkeit dazu verpflichtet, Facharbeiter, Ingenieure, dass sie die Grünanlagen pflegen müssen oder beim Pizzalieferdienst anheuern. Das kann nicht ernsthaft ein sinnvolles Programm sein. Aber es ist ein Programm, was mit der CDU kompatibel ist. Und deswegen glaube ich schon, dass die CDU irgendwann das vielleicht machen wird, aber sie ist ja auch so verblendet und hat sich so in ihre Brandmauerlogik verrannt. Vielleicht wartet sie auch einfach, bis die AfD wirklich irgendwann die absolute Mehrheit hat. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall in Magdeburg wäre die Chance, CDU hin oder her, dass man ihr den Ministerpräsidenten wegnimmt, dass man eine vernünftige Person als Ministerpräsident durchsetzen könnte. Da würden wir natürlich dann auch mit der AfD
sprechen. Haben Sie jemanden vielleicht schon im...
Wir haben da Ideen, aber Sie wissen ja, wie das ist, wenn ich jetzt als BSW sage, wo wir noch darum kämpfen, in diesen Landtag zu kommen, das wäre unser Kandidat, dann ist der Kandidat verbannt.
Aber es ist ein Mensch aus der Kulturszene eher oder aus der Wirtschaft, was stellen Sie sich da vor?
Nein, also ich meine, zum Beispiel gibt es ja erfolgreiche, sehr geerdete Kommunalpolitiker, die auch ein bisschen zwar schon politische Erfahrung haben, aber eben nicht so abgehoben sind, in diesen politischen Apparaten noch nicht abgeschliffen sind, die noch wissen, was die Menschen denken. Also es sollte jemand sein, der auch parteiübergreifend Akzeptanz hat, also den ein CDU-Wähler und auch ein AfD-Wähler wahrscheinlich vernünftig finde. Das ist nicht ganz einfach, aber, oder auch natürlich ein BSW-Wähler, der, das ist natürlich die wir jetzt vor allem vertreten. Also sag mal, jemand, der schon, wird nie allen gefallen, aber vielleicht die Grünen Wähler dann nicht, aber die sind ja auch nicht so besonders stark. Aber sag mal, der schon in der Breite auch Akzeptanz genießt, weil diese Polarisierung, die wir jetzt erleben, die ist ja absolut schädlich. Also wir führen ja keine Diskussionen mehr mit Argumenten, sondern es wird ja nur noch diskutiert. Der hat das gesagt und weil der Falsche ist, darf man das auf keinen Fall
so denken. Cancel Culture blüht an jeder Ecke.
Oder ja, was wir letztens in Sachsen erlebt haben. Ich meine, das geht ja auf keine Kuhhaut. Die Grünen bringen einen Antrag ein in den Landtag. Geht um kleine Schlachtbetriebe, vernünftiger Antrag. Also sagen auch wir, selbst bei den Grünen, die wir nun wirklich gar nicht leiden können, wir stimmen zu. Das wollten auch die Linken und das haben auch die AfD. So, dann kommt der Antrag durch, kriegt eine Mehrheit. Normalerweise wäre es so, wenn eine Partei aus der Opposition einen Antrag durchkommt, freut sie sich und sagt, hey, hier, super, was gewonnen. Aber nein, die Grünen gehen also in Sack und Asche und schämen sich, weil sie haben ja am Ende diesen Antrag natürlich mit den Stimmen von BSW und AfD durchgesetzt. Und der Gipfel war ja noch die Linke, die eigentlich diesen Antrag vernünftig fand, aber dann kurz vor der Abstimmung entschieden hat, dagegen zu stimmen, weil die AfD dafür stimmt. Also so bekloppt muss man erstmal sein, dass man sein eigenes Stimmverhalten letztlich nur noch daraus definiert, immer anders zu stimmen als die AfD. Und das sieht man jetzt ja auch im Bundestag. Ich meine, es wird, wenn wir nicht durch eine Neuauszählung reinkommen, das heißt, wenn es keine Neuauszählung der Bundestagswahl gibt, wird es in der ganzen Wahlperiode keinen Untersuchungsausschuss geben. Ja, bequemer kann man es der Regierung nicht machen.
Frau Wagenknecht, kommen wir noch auf die Landtagswahl noch mal zu sprechen. Es sind ja drei Landtagswahlen im Osten, neben Sachsen-Anhalt wird in Mecklenburg gewählt und hier in Berlin. Gehen wir davon aus, dass BSW kommt in allen drei Landtagen, wird es einziehen. Ist die Partei nicht dazu verdammt oder ist nicht das Schicksal der Partei, eine Ostpartei zu werden, also eine PDS 2.0, vielleicht der 90er Jahre? Sehen Sie das, diese Entwicklung, oder ist das einfach nur ein Hirngespinst meinerseits?
So. Naja, schauen Sie sich die Ergebnisse der Bundestagswahl an. Wir haben mehr Stimmen natürlich im Westen als im Osten. Wir haben aber im Osten einen größeren Anteil. Ja. So, aber trotzdem haben wir sehr, sehr viele Menschen in den alten Bundesländern, die uns gewählt haben. Und aktuell ist es natürlich so, dass wir im Westen auch deshalb verlieren, weil wir dort überhaupt nicht mehr vorkommen, auch medial nicht. Das ist im Osten noch ein bisschen anders. Und natürlich ist es ein enormer Rückschlag für uns gewesen, dass wir nicht mehr im Bundestag sind. Also deswegen ist jetzt schon der Schritt, dass wir in die Landesparlamente kommen, jetzt diese drei Wahlen erfolgreich bestehen. Das ist natürlich ein Meilenstein für die weitere Existenz des BSW. Also darf man sich nichts vormachen.
Ist ein Schicksalswahl, würden Sie sagen?
Ja, man soll jetzt nicht dramatisieren, aber wir haben im Osten ein enormes Potenzial. Also ich merke das ja, wenn ich im Osten unterwegs bin, wie mich die Leute ansprechen, wie viel Sympathiebekundung ich bekomme. Das ist, ich meine, natürlich gibt's auch im Westen oft nette Menschen, die mich auch sehr freundlich ansprechen, aber es ist im Osten wirklich nochmal anders. Und wenn wir das vermasseln, die hohen Zahlen, die wir dort hatten, noch vor 2 Jahren, Sachsen-Anhalt, 16% Umfragen. Und das war nicht Potenzial, das waren ja sogar damals Wähler. Also die haben gesagt, wir wählen sie. Das Potenzial war ja noch viel größer. Wenn wir das vermasseln, dann wird es sehr, sehr schwer. Und wenn wir aber in diesen Landtagen sind, ja, dann haben wir erstmal 6 Landesparlamente, 6 Landtagsfraktionen. Dann kämpfen wir ja weiter dahin, das ist ja jetzt, liegt ja immer noch beim Verfassungsgericht, dass es eine Neuauszählung gibt. Natürlich wäre das jetzt dann der absolute Durchbruch, wenn wir jetzt dann auch, wenn sich herausstellt, wovon ich überzeugt bin, dass wir wirklich auch von mehr als 5% der Wähler gewählt wurden. Nur dafür muss man halt nachzählen und auch das Verfassungsgericht dem nachgibt, weiß man nicht, weil...
Ist noch offen,
die Frage. Es ist jedenfalls offen. Ja. Dann ist auch klar, dass wir natürlich bundesweit wieder eine andere Ausstrahlung haben. Aber auch über den Osten, ich meine, die AfD hat es damals so gemacht, der Osten ist einfach, es gibt da weniger festgelegte Wähler. Und deswegen ist es für eine junge Partei im Osten immer leichter, weil die Menschen flexibler sind, weil sie etwas offener auch sind und weil es nicht vor allem bei der Generation Ü60 oder Ü70 so viele Wähler gibt, die quasi, glaube ich, ihr Leben lang die gleiche Partei gewählt haben, nämlich CDU oder SPD, und das auch bis ins Grab machen werden, egal was diese Parteien tun.
Richtig. Wenn man die Hochburgen der Partei besucht, im ländlichen Raum, in Mecklenburg zum Beispiel, Mecklenburgische Seenplatte, der größte Landkreis Deutschlands, da merkt man, das sind wirklich Menschen aus allen sozialen Schichten, vom Industriearbeiter bis zum Arzt, die dort beim BSW eine politische Heimat gefunden haben. Ich selbst habe immer hingesehen, dass der CDU-Bürgermeister dort ein Grußwort hält, wenn das BSW einen Landesparteitag abhält. Das wird man im Westen ja auch nicht so erleben, nicht wahr? Ist dieses Bild vom Osten als abgehängt und demokratiefeindlich, wie es gerne gezeichnet wird, nicht eigentlich falsch, wenn man sich diese Realitäten auch vor Augen führt, wie sie dort stattfinden? Oder kann man vom Osten vielleicht sogar was lernen noch diesbezüglich?
Ja, also ich fände wirklich gut, wenn wir zum Beispiel in Sachsen-Anhalt ein neues Demokratiemodell durchsetzen könnten im Sinne einer Koalition, die nicht einfach nur aus Parteilogiken entsteht. Also das wäre ja interessant und das wäre ja was Neues. Und demokratiefeindlich, ich meine, das erzählen uns ja die Demokratie ständig mit Füßen treten. Also wenn ich immer höre, also unsere Demokratie muss verteidigt werden und dafür müssen wir sie erstmal abschaffen, so ungefähr. Also weil sie machen ja lauter Dinge, die untergraben ja die Demokratie. Also wenn man die Meinungsfreiheit einschränkt, den Meinungskorridor, die freie Presse, auch da immer enger das Limit setzt. Das ist ja alles etwas, was wir zurzeit erleben. Und das ist ja nicht demokratisch, sondern das ist Demokratieabbau. Man könnte sogar sagen, das sind autoritäre Tendenzen. Dafür braucht es ja keine AfD. Die haben wir bei der CDU, die haben wir bei den Grünen, bei der SPD ganz massiv, auch bei den Linken. Das ist ja, ich meine, auch die Einäugigkeit. Also Sie sehen, nehmen wir zum Beispiel die ganze digitale Welt, die sozialen Medien. Da wird kritisiert, zu Recht, dass diese großen Konzerne natürlich auch eine bestimmte Ideologie mitbringen, dass ihre Algorithmen manipulieren, dass sie die Menschen auch in eine bestimmte Richtung beeinflussen wollen, überwachen. Das ist alles richtig, das zu kritisieren. Aber gleichzeitig die EU-Zensur, nämlich den Digital Services Act, der ja einen massiven Einfluss und ein massives Eingreifen in die freie Meinungsäußerung der Menschen ist und natürlich eine richtige offene Zensur. Ja. Das nicht zu kritisieren, sondern sogar gut zu heißen, wenn das Leute machen, die mir dann erzählen, sie wollten die Demokratie verteidigen, dann muss ich sagen, das sind Heuchler.
In Frankreich, in der Soziologie, spricht man schon von einem autoritären Liberalismus. der vertikal zwar noch die bürgerlichen Rechte erhält, aber horizontal schon nicht mehr sozusagen. Hätten Sie sich das einmal vorstellen können, seit Sie Bundesbürgerin sind zumindest, dass mal ein Journalist von der EU sanktioniert wird, wie hier in Berlin Hüseyin Dögürm, und der wirklich nicht mal am, sondern unterhalb des Existenzminimums vegetiert, dessen Konto der Mutter heute auch noch gesperrt
das
wurde.
Ist unglaublich.
Und kein Aufschrei der sogenannten bürgerlichen Mitte. Ist das nicht erstaunlich? Also, dass da so wenig.
Nee, es ist erschreckend. Ja. Es ist richtig erschreckend. Also, ich meine, unsere EU-Abgeordneten haben ja auch ein Gutachten dazu in Auftrag gegeben, das ganz klar sagt, das widerspricht allen Rechtslagen in der EU. Das widerspricht natürlich auch dem Grundgesetz. Also, ich meine, sippenhaft. Wo sind wir hier? Das ist ein Umgang mit Oppositionellen, wie wir es aus schlimmsten Diktaturen kennen. Und also wenn man sich vorstellt, also sowas würde in Russland passieren oder meinetwegen in der Türkei, da passieren ja auch so Sachen, da kommen Leute ins Gefängnis und da regen wir uns immer ganz groß auf. Aber was man mit diesen Menschen macht, also mit Herrn Dogro, auch mit Herrn Both, das sind ja jetzt die beiden, die innerhalb der EU betroffen sind und damit am schlimmsten betroffen, die werden ja quasi wirtschaftlich vernichtet, für vogelfrei erklärt. Eigentlich zwischenzeitlich war es ja bei Herrn Dogo so, da waren alle Konten gesperrt. Der konnte seine Kinder nicht mehr ernähren, mitten in der EU und keiner schreit auf oder die wenigsten.
Also, das ist auffällig eigentlich.
Also wir haben immer wieder versucht, aber da merkt man auch, wie die Presse das blockiert. Also wir haben ja wirklich immer wieder versucht, auch in der Presse auf diesen Skandal aufmerksam zu machen. Und es gibt einige wenige Unabhängige.
Die Berliner Zeitung.
Berliner auch, Zeitung zum Beispiel hat viel dazu gebracht. Aber die große Mainstream-Presse, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, schweigt es komplett tot.
Frau Wagenknecht, kommen wir einmal noch kurz auf die Außenpolitik zu sprechen. Die Zeit eilt leider davon. Sie haben heute noch einen Termin in Berlin-Schöneberg. Die außenpolitische Lage ist immer noch angespannt. Wir haben Israels und Amerikas Krieg am Persischen Golf. Wir haben den anhaltenden Krieg in der Ukraine. Was halten Sie eigentlich von Vorstößen wie Gerhard Schröder als Vermittler einzusetzen aufgrund seiner persönlichen Beziehung zu Wladimir Putin? Ist das abenteuerlich oder ist das für Sie ein realistischer Vorschlag?
Es ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass Russland verhandeln will. Also das ist ja wirklich immer wieder eine Art ausgestreckte Hand. Und selbst, also natürlich wäre Schröder eine kluge Idee, weil er einen Zugang zu Putin hat und weil er gleichzeitig einer Partei angehört, die in Deutschland in der Regierung sitzt. Also das müsste man ja nicht mal an die große Glocke hängen, wenn man einfach nur ausloten wollte, wie kommen wir wieder ins Gespräch, ja, das wäre ja genial. Aber selbst wenn man jetzt Schröder nicht will, dann hätte man halt jemand anders benennen können, der zumindest auch einen Zugang hat. Also Herrn Kiesewetter sollte man jetzt nicht hinschicken. Ich glaube, der wird mit dem Fußtritt wieder rausgeworfen.
Frau Strack-Zimmermann.
Und die auch nicht. Ja. Aber es gibt ja schon Menschen, die vielleicht oder sicherlich noch einen Zugang auch haben. Also wenn man es wollte. Und das Schlimme ist wirklich, und das Entsetzliche auch, diese Bundesregierung und der Merz, sie wollen es gar nicht. Und es ist saugefährlich. Also einerseits gucken jetzt natürlich, glaube ich, die meisten eher in Richtung Iran, weil uns das natürlich auch wirtschaftlich massiv gefährdet. Straße von Hormuz, jetzt fangen teilweise wieder Kampfhandlungen an. Keiner weiß, gibt es ein Abkommen, gibt es nicht. Natürlich ist das auch beängstigend, auch wenn das dort wieder eskaliert. Das ist hochgefährlich und die Menschen im Iran haben ja auch Angst, schlicht und ergreifend. Und also das ist schlimm. Und ganz schlimm, aber es ist auch, sag mal, was sich zurzeit in Russland und in der Ukraine tut, das ist bei vielen gar nicht so auf dem Radar. Wir taumeln wirklich wie die Schlafwandler in einen Krieg und wir stehen gar nicht so weit weg. Weil in Russland gibt es natürlich jetzt eine Debatte darüber, das kann man, wenn man ein bisschen sich kundig macht, durchaus verfolgen. Der Putin steht unter Druck, dass er zu lasch ist. Also es haben sich ja alle gefreut wieder, die Mainstream-Medien, Putins Werte sinken. Wenn man genau hinguckt, ja, warum sinken die? Weil er unter Druck steht von Leuten, die sagen, wie viel will der sich noch vom Westen gefallen lassen, ehe er zurückschlägt.
Und es kann ein Hardliner an die Macht kommen, noch schlimmer.
Die fordern, dass er jetzt dem Westen, ich meine, die Russen haben ja immer wieder gesagt, rote Linien. Und die Ukraine und der Westen haben sie immer überschritten. Also das heißt, inzwischen wird mit westlicher Technologie, mit westlichen Waffen in Russland Krieg geführt. Und wenn 21 junge Menschen in einem Studentenwohnheim ums Leben kommen, weil die Ukraine es angreift mit Drohnen, mit deutscher Technologie und dieser Krieg in Deutschland und in NATO-Gebiet logistisch gesteuert wird, wenn Drohnen inzwischen, sagen die Russen, über baltisches Gebiet fliegt, um dann in Russland einzuschlagen, dann ist die NATO so nah und so direkt in diesem Krieg inzwischen, dass natürlich irgendwann die Oberhand bekommen werden, diejenigen, die sagen, ja, jetzt müssen wir doch mal dem Westen zeigen, dass wir uns das nicht mehr gefallen lassen.
Fast komplett in der kleinen Audiodatei Ramon Schack mit Sarah Wagenknecht. Doch schön zu sehen, wie clever Sarah Wagenknecht geworden ist.
Ich hätte natürlich tausendmal lieber mein Leben in der DDR verbracht, als in dem Deutschland, in dem ich jetzt leben muss.
Wo findet sie die Notbremse nicht? Heute, wo wir in den Konflikten stecken, vor denen sie uns in der DDR gewarnt haben. Die Konflikte aus der Zeit, die zur DDR geführt haben, deren Lehre sie war. Und für die Erzählung der DDR engagieren sich auch nun eher rechte Kräfte.
Ich schlage vor, das Glas zu heben, zu trinken.
Was wäre die Vision 2026 ohne eine gemeinsame Simson-Ausfahrt? Deswegen sehen wir uns hier und fahren gemeinsam Seite an Seite nach Tangermünde, meiner wunderschönen Heimatstadt hier in Sachsen-Anhalt. Es ist nicht die einzige Ausfahrt, es ist die erste, also seid mit dabei. Wir planen aber bis zu 4 in ganz Sachsen-Anhalt, vielleicht sogar noch mehr. Und das ist übrigens meine KR-51-1 von 1975. Die habe ich mir damals mit 17 Jahren gekauft, um damit zur Lehre zu kommen, so wie sich es damals gehört hat. Also, wir sehen uns zur ersten gemeinsamen Simson-Ausfahrt 2026 hier in Sachsen-Anhalt.
Im Wahlkampf Ulrich Siegmund auf seinem in der DDR gebauten Zweirad, das so zum Statussymbol in der DDR verklärt wird. Ihr Erzähler wollte in der DDR überhaupt kein Auto haben, war damit auch kein Einzelfall. Es gab öffentliche Verkehrsmittel, die einen fast für lau an jeden Ort brachten. Für mich war das gelebter Umweltschutz, wie eben auch die Tatsache, man braucht nur 2 Paar Schuhe, 3 Hosen und 5 Pullover. Und den Kühlschrank wechselt man aus, wenn er kaputt ist. Meinen habe ich gekauft 1992. Aber dass es umweltbewusstes Denken in der DDR gab, darf natürlich niemand wissen. Und auch der junge Mann auf dem Moped wird es nie erklären. Schwungvoll wie er ist, wird er danach eher die Hits der 70er, 80er und 90er spielen.
Hi, this is Philip Wright. I'm from Paper Lace. I'm the lead vocalist and drummer, and you're listening to Radio
America. I heard my mom cry.
Demnächst im Interview hier in der kleinen Audiodatei. Der Sänger von Paper Lace, Lennon mit Schlager, dessen The Night Chicago Died, wurde 1995 eingesetzt von Heiner Müller für Bertolt Brechts Arturo Uy. Und wären wir alle näher an Brecht, hätten dieses Stück im Kopf, anstatt uns mit Ballspielen zu betäuben, die natürlich Teil der psychologischen Kriegsführung sind, bekämen wir das Erbe der DDR vielleicht auch von Linken erzählt. Diese aber sind längst auf Abwägen.
Das Problem sind Männer.
Und tun somit mehr für die Sache des Krieges als Kriegstreiber beruflicher Art, die ja zum Kapitalismus zwingend dazugehören, da der Krieg ja ein Geschäftsmodell ist, welches gesetzmäßig angewandt, wenn andere Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. Und welche das sind, darüber wird ja berichtet. Aufgabe von Linken wäre auch Aufklärung, wenn die Tagesschau dadaistische Berichte verfasst. Europäer und Ukraine fordern Putin zu Verhandlungen auf. Sein Täterpublikum, wer sich für 20 Euro im Monat freiwillig belügen lässt, ist Täter. Belügt man mit der Unterstellung, die russische Seite, die als einzige durchweg Verhandlungen angeboten hat, wolle nicht verhandeln. Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Ukraine trafen einander. Auf dem Bild Regierungschefs, die in ihren Ländern vor verheerenden Umfragewerten stehen. Der kleinste von ihnen hätte längst Neuwahlen stattfinden lassen müssen.
Give us a credit.
Wäre so wahrscheinlich gar nicht mehr im Amt.
Hundreds of thank you.
Aber auch Europäer, Ukraine und Putin. Als Europäer missverstehen sich Merz, Starmer und Macron, Vertreter Westeuropas. Die Ukraine, auch ein europäisches Land, Vertreter Zelensky, aber auch Putin. Russland ist europäisch-asiatisch, kulturell aber europäisch. Der größere Teil, der bevölkerungsreichste, liegt in Europa und ist, wer sich nicht Geografie verweigert, auch das größte Land Europas und das bevölkerungsreichste. Das alles dialektisch gedacht besagt, dass wir hier einen innereuropäischen Konflikt haben, der, ich denke, das ist nicht falsch, von außen, also über die USA, in Europa getragen wurde. Aber ohne Wahrheiten können keine Schlüsse gezogen werden. Und so ist dann vielleicht Ballspiel und danach Krieg. In Enthemmung vereint am 8. Juni 2026, einem Montag, die kleine Audiodatei. Bei den Teilnehmerzahlen meist nur sehr kurzfristig.
Warnen Sie, folgende Bilder können verstörend werden.
Drum machen wir Ton, liebe Svetlana. Aufgeflammt Krieg Nahost. Israels Militär meldet eine Rakete aus dem Jemen. Auch Iran greift an. Die SIPRI-Friedensforscher warnen vor atomarer Aufrüstung. Bei der Parlamentswahl in Kosovo liegt Regierungspartei um Kurti vorn. Wahl Armenien. Tagesschau berichtet auffällig nicht. Steht es dann gut um die prorussischere Opposition? AfD-Abgeordneten wurde in Armenien die Teilnahme an der Wahlbeobachtung untersagt. Russland plant die Aufstockung seiner Geldreserven um 1 Billion Rubel. Der CDU Abgeordnete Meyer fordert, Annalena Baerbock müsste nach der UN-Blamage im Bundestag Rede und Antwort stehen. Oh, das wird lustig.
Portugal 134, Austria 131,
Germany 104.
Und Frank-Walter Steinmeier ist für Spiele 2036 Olympia in Deutschland. Oh, 36 schon wieder. Heil!
Und über allem steht ein Fixstern.
Wetter bleibt unbeständig. Prognose deutscher Wetterdienst. Ansteigende Temperaturen. Na, viel sinken können sie ja auch nicht mehr in dieser Jahreszeit.
Daumen hoch.
Merkt ihr, Europa und die Ukraine fordern von Putin. Es ist überall das gleiche Mindset.
Europe's Alternative Music. Radio Marabu.